es ist ein Marathon einfach, dieses Investieren. Und durch das Finanzcoaching mit dir nochmal ist einfach noch einmal eine Sicherheit ins Depot gekommen, ob man auf der richtigen Spur ist.
Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich einen meiner ehemaligen Coaching-Teilnehmer, den lieben Max, zu Gast, der im letzten Jahr an der ersten Runde der Financial Empowerment und Investment Masterclass teilgenommen hat und zudem bei mir im 1:1 Finanzcoaching war. Und gemeinsam haben wir sein Depot und seine Investments einmal auf den Prüfstand gestellt und seine Portfoliostruktur vor allem mit dem Blick auf das Thema Risiko optimiert. Und Max gibt uns heute mal so ein bisschen Einblick, wie er mit dem Investieren gestartet ist, wie seine Investorenreise aussah, wie seine Anlagestrategie aufgestellt ist und auch welche Learnings er bisher an der Börse sammeln konnte. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Hallo Saskia.
Ja, bevor wir jetzt gleich reinstarten und ich dir die erste Frage zuwerfe, noch einen kleinen Hinweis zu der nächsten Financial Empowerment und Investment Masterclass. Die geht nämlich in die zweite Runde im Herbst diesen Jahres und ich werde dir in den Shownotes dann auch die Links zur Warteliste mit rein verlinken, wenn du auch deine Investorenreise starten möchtest. Max, wie war das denn bei dir? Wann hast du angefangen, dein erstes Geld an der Börse zu investieren?
Naja, das erste Geld, das, was ich an der Börse angefangen habe zum Investieren, war eigentlich 2017 über einen Vorsparplan von meiner Hausbank. Das war so ein Fonds, der wenig risikoreich war. Ich habe mich damals eigentlich nicht beschäftigt mit Investieren. Etwas Geld anlegen, aber halt risikoarm, jetzt einmal zu sagen. Und dann hat sich das halt einmal so aufgezeigt bis 2019, wo ich mal gedacht habe, naja, aber da kommt ja nichts raus. Weil die Kosten fressen dann die Rendite wieder auf. Jetzt im Nachgang analysiert, frisst einfach die Kosten die Rendite auf bei diesen Produkten. Und mit 2019 habe ich mich an das Thema Aktien herangetastet. In meine erste Aktie investiert natürlich mit zu hohen Gebühren, zu geringes Kapital, wo ich dann okay gesagt habe, im Oktober 2019 war dann der richtige Startschuss, wo ich richtige Aktien vorgenommen habe, eine Anleihe als Absicherung noch im Dezember. Und mit 2020 im Jänner meine erste richtige Aktie auch mit knappe 2000 Euro investiert habe.
Ja, sehr cool. Also du bist so ein bisschen durch den Impuls deiner Bankberaterin da dann reingeschlittert in das Investieren.
Genau.
Hast einfach mal dem Rat gefolgt, das kann man mal machen, mit so einem Fondssparplan zu starten, das so ein bisschen beobachtet. Aber dann festgestellt, naja, so hast du dir das nicht vorgestellt mit dem Investieren, dass nichts bei rumkommt.
Genau, es war eigentlich plus minus null ein Nullsummenspiel, wie man das so schön sagt. Da verdient die Bank was, ich verdiene vielleicht ein bisschen was dran, aber nicht die Welt. Und bei einer Inflation von 2% bringt es jetzt auch nicht viel mehr. Natürlich hatte ich noch einen Bausparer laufen, der jetzt abgeschlossen ist. Und halt noch eine Lebens- oder eine vorgebundene Pensionsvorsorge, die schon seit 2012 läuft, die irgendwie als Sicherheit im Hintergrund läuft.
Ja.
Das war so ein bisschen das Backup und habe dann wirklich im Jänner 2020 mich damit entschieden, okay, jetzt habe ich so viel Geld am Konto, was tue ich damit? Irgendwo gehört das ja hin. Wie man so schön sagt, das Geld sollte man ja arbeiten lassen. habe ich mich dann gedacht, okay, dann investiert man mal. Wo habe ich investiert? Nicht in Österreich als erster, sondern in Deutschland.
Spannend. Was war denn so dein erstes Aktieninvestment? Magst du das verraten?
Das war RWE.
Ein Energieversorger.
Ja. Genau, Energieversorger. Zu diesem Zeitpunkt, ja, man hätte auch irgendwelche Basiskonsumgüter nehmen können, Produkte, die man täglich verwendet. Dann im Februar habe ich in die Shell-Aktie investiert und im Mitte März 2020 ist der Riesencrash gekommen mit 30% minus.
Wie war das für dich? Wie hast du dich da gefühlt?
Naja, wie habe ich mal gefühlt? Habe ich mal gedacht, ja super, was habe ich da jetzt? Naja, hätte, hätte, das gibt es ja immer, diese Sprüche, aber das zählt ja an der Börse nicht, sondern man muss nach vorne blicken, weil rückblickend ist immer nicht schön. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, das Geld ist nicht weg. Solange dass es nur Buchverluste sind, ist nicht weg.
Also du hast erstmal Ruhe bewahrt und, ich mal, die Wertschwankung, die negative in deinem Portfolio ausgehalten, aber jetzt keine Panikverkäufe getätigt zu der Zeit.
Nein, keine Panikverkäufe, aber auch keine Investitionskäufe gemacht, weil ich habe nicht gewusst, in welche Richtung das geht.
Jetzt würde mich noch mal einmal kurz noch mal vorab interessieren, warum hast du überhaupt so die Anlageklasse Aktien als für dich interessant und auch als nächstes Investment dann in Betracht gezogen? Weil vorher von so einem sicherheitsorientierten Fonds, das erlebe ich eben sehr, sehr häufig auch bei meinen Kunden, dass ja man bloß kein Risiko eingehen möchte beim Investieren. Und dann bist du ja eben, sag ich mal, von einem sicherheitsorientierten Fonds umgeschwenkt auf die Anlageklasse Aktien. Wie kam das, dass du gesagt hast, das ist aber schon so der richtige Einstieg da jetzt auch für mich, wenn ich mich damit mehr beschäftige?
Naja, ich hatte einen Aktienfonds schon drinnen im Depot und habe mir gedacht, naja, nur einen Aktienfonds von der Bank haben mit Gebühren von 2%, das muss ja auch günstiger gehen. Und habe dann die Aktien als Anlageklasse für mich entdeckt, als Einzelaktien. Ist halt wirklich ein höheres Risiko wie ein Aktienfonds, das stimmt schon. Aber halt wäre auch ein höheres Rendite. Es kommt auch ein höheres Potenzial. Das, so habe ich mir das gedacht. Und was mir auch wichtig war, dass ein bisschen so ein Cashflow, so Dividenden herauskommen. Darum habe ich auch als zweites in die Shell investiert, was vielleicht zu diesem Zeitpunkt rückblickend auch nicht ganz optimal war, muss man auch dazu sagen. Jetzt bin ich eh mit Shell gut im Plus, aber hätte mehr sein können, aber ja.
Ja, also du hast also fleißig so ein bisschen Erfahrung auf eigene Faust gesammelt, auch so ein bisschen blaue Nasen abgeholt, Corona-Crash mitgenommen, bist aber immer noch dabei, investierst ja auch regelmäßig, wie ich weiß. Was hat dich denn dazu bewogen, dass du gesagt hast, ich buche nochmal so ein Finanzcoaching, bilde mich in dem Bereich nochmal weiter? Was war so die Intention dahinter nach den ersten Erfahrungen, die du auf eigene Faust gesammelt hattest?
Die Intention war eigentlich dahinter, okay, ich kenne mich persönlich gut aus damit. Was gibt es neben Aktien noch? Wie kann man das diversifizieren noch mehr? Ich habe von der Anlageklasse ETFs eigentlich schon was gehört davon, aber es war eigentlich für mich nicht interessant, weil ich in Fondsprodukte und in Aktien investiert war. Natürlich war mir das irgendwie bewusst, dass die Fonds eine höhere Kostenstruktur haben als ETF, jedoch hatte ich dadurch, dass ich da Vorsparpläne drauf hatte, war das in den ersten Monaten für mich eigentlich nicht so wichtig.
Ja, das heißt also, so ein paar Punkte, die ich jetzt bei dir rausgehört habe, waren also einmal so das Thema, neben dem, was du schon gemacht hast, womit du auch Erfahrungen gesammelt hast, nochmal so einen breiteren Überblick auch zu bekommen, um auch einschätzen zu können, ist das schon gut, bin ich auf dem richtigen Weg, auf dem ich da unterwegs bin? Das Thema Kostengebühren war bei dir ein großes Thema, ne, woran wir ja auch gemeinsam gearbeitet haben.
Genau.
Da die Kosten eben zu reduzieren und dann eben auch Risiko noch ein Stück weit breiter zu streuen, zu reduzieren insgesamt. Das waren so die drei Punkte, die ich jetzt bei dir so rausgehört habe, die bei dir da vor dem Finanzcoaching auf der Agenda standen.
Genau, es war eigentlich die Kostenstruktur am Anfang relativ hoch. Das Investieren hat über die Hausbank schon relativ sehr viel gekostet, das muss man dazu sagen. Ich habe es aber in Kauf genommen, auch als Schutz von mir, für mich besonders, dass man da anfängt zu traden, beziehungsweise Aktien kauft, verkauft, sondern wirklich einen Buy-and-Hold-Ansatz entwickelt. Und darum habe ich am Anfang die hohen Kosten für mich in Kauf genommen.
Ja.
Das ist sicherlich in erster Linie vielleicht gut gewesen. An der zweiten Seite hat man sicher Rendite verschenkt, das muss man schon dazu sagen. Aber wenn man das alles selber macht, dann ist das in dem Bereich, war das für mich ein guter Ansatz eigentlich.
Und die Punkte, die sind wir dann auch angegangen. Magst du mal ein bisschen erzählen, was hat sich jetzt an deiner Anlagestrategie verändert? Auch wie hast du das Kostenproblem in den Griff bekommen? Hast du was an deinen Investments auch verändert, wenn du dazu mal ein bisschen was erzählen magst, was sich getan hat bei dir in den letzten Monaten?
Ja, von der Kostenstruktur hat sich einiges geändert, dass ich nochmal einen Online-Broker dazugenommen habe, der keine Depotgebühren verlangt. Man muss dazu sagen, in Österreich ist das Angebot an kostenlosen Brokers online sehr dünn gesät und der auch noch steuereinfach ist. Das heißt, die Dividendensteuer direkt mit dem Finanzministerium gegenrechnet. Das habe ich gemacht. Ich habe auf 2 Broker umgestellt, bin dabei, die Depots bei der Hausbank eher zu schließen, wenn es sich ergibt, aber jetzt nicht zwingend, dass ich da jetzt mit minus 30-40% verkaufe, sondern wirklich das dann übertragen lasse oder je nachdem, was sich da aus der Kosten-Nutzen-Rechnung heraus ergibt. Und natürlich auch Fonds abbauen im Bereich, dass man keine Fondssparpläne mehr macht, sondern eher auf ETF-Basis dann das Ganze bei Flatex macht in Österreich, weil das ist relativ günstig und das ist einer der wenigen Broker, die auch sehr viele ETF-Sparpläne anbieten.
Ja.
Das bieten sonst Dadat vielleicht 12 Sparpläne an und die Easybank auch noch 20 oder 30. Da kenne ich mich zu wenig aus bei der Easybank, aber da ist die Kostenstruktur einfach unschlagbar bei Flatex.
Ja, also einmal eben, dass du erstmal ein Depot eröffnet hast bei eben einem Online-Anbieter, weil die einfach grundsätzlich günstiger sind als die klassischen Hausbanken. Und dann aber auch, dass wir eben diesen Switch vorgenommen haben von aktiv gemanagten Fonds, die eben zum einen immer einen Ausgabeaufschlag am Anfang haben, sowas zwischen 2,5 und 5%, plus eben dazu laufende Gebühren zwischen 1,5 und auch durchaus bis 2,5% hoch. Da also einfach kostengünstiger, einmal grundsätzlich von den Depotgebühren seitens der Bank, aber dann auch durch die passiven Finanzprodukte deutlich die Kostenstrukturen verringert.
Genau, und natürlich auch einige Hausbanken verlangen ja auch für Dividendenzahlungen Gebühren und das ist, wenn das dann bei 4 Zahlungen ist, wie es Amerika immer 1,80 Euro ist, dann ist das schon sehr viel.
Ja. Also das ist wichtig für alle Zuhörer. Natürlich wollen wir Rendite erwirtschaften und auf die Rendite zu achten ist ein wichtiger Punkt. Aber wir müssen auch die Kostenmedaille uns anschauen, weil wenn die Kosten eben so hoch sind, dass sie unsere Rendite auffressen, dann haben wir am Ende nichts gewonnen. Und ein dritter wichtiger Aspekt ist das Thema Risiko. Da haben wir auch bei dir nochmal so ein paar Stellschrauben gedreht. Wie warst du vorher unterwegs, so von der Einschätzung her, was du sagst, vom Risikogefühl und wie hat sich das jetzt nochmal verändert auch, wenn wir uns das Risiko in deinem Portfolio anschauen?
Naja, das Risiko war schon relativ hoch, wenn man das jetzt bedenkt, es sind sehr viele Einzelaktien drinnen, auch ein Teil ist im Technologiesektor drinnen, das heißt kein Basiskonsum ist drinnen, sondern der größte Anteil ist schon Gesundheitsindustrie. Das ist jetzt auch, wenn das Einzelaktien sind, ist es doch auch ein höheres Risiko in dem Bereich, weil wenn da irgendein Medizinprodukt jetzt einmal, sage ich, einen Fehler hat, dann reißt das gleich einmal minus 20% hinunter. Und das haben wir einfach mit diesen ETFs, besonders auch mit einem aus Europa, etwas herausnehmen können.
Ja, also so dieses Branchenklumpenrisiko durch eben das, ja, dadurch, dass eben deine Vorliebe auch bestimmte Einzelaktien, die dann eben in bestimmten Branchen liegen, dass wir da jetzt eben ja breiter gestreut in die Branchen durch ETFs eben auch gegangen sind, aber eben auch Europa, da sagtest du ja gerade, du hast angefangen mit dem deutschen Wert, da nochmal auch breiter einfach zu streuen, was so die Welt angeht, ne?
Genau. Auch ein bisschen noch Amerika ausbaut, aber jedoch mit Einzelaktien. Und es ist noch ein ETF von China hineingekommen und ein ETF so auf Nachhaltigkeit, so Battery Solution ETF.
Ja, sehr schön. Also neues Fundament hinzu mitgenommen jetzt mit den ETFs, die du ja jetzt auch Sparpläne dann draufsetzt, das darf ja jetzt sich auch noch weiterentwickeln, dass ja die ETF-Anteile größer werden in deinem Portfolio. Und ich glaube, was bei dir, finde ich, ganz spannend auch zu sehen ist, dass sich so eine Anlagestrategie einfach weiterentwickeln darf. Also dass man eben, dass es ganz, ganz wichtig ist, am Anfang Erfahrungen auch zu sammeln. Und man lernt ja auch nie aus. Also die sammelt man als Investor von Tag 1 auf die Dauer hinweg eben. Und dass man dann aber auch mit den Learnings, die man eben dann sammelt, beim Investieren auch nochmal nachbessert, Stellschrauben dreht und seine eigene Anlagestrategie weiterentwickelt. Ne?
Genau, das sollte man überhaupt beim Investieren sich immer hinterfragen. Okay, ist das für mich in Ordnung oder nicht? In was, das ich da jetzt investiere, ist es auch noch vertretbar, was ich mache? Neben der Börse investiere ich ja nicht nur in ETFs, in Fonds, in Aktien. Es kommen auch noch diese Crowd-Investing-Sachen mit Immobilien etwas hinzu, aber das sollte man wirklich im untergeordneten Sinne nur machen, weil das ist ein sehr, sehr hohes Risiko, wo man dabei nicht weiß, ob da was wirklich rauskommt oder nicht.
Ja.
Das habe ich heute noch dazu genommen als Beimischung.
Ja, ja. Also es ist eben immer so dieses, ja, die Spannung zwischen auf der einen Seite, wir wollen, dass unser Geld für uns arbeitet, ne? Wir wollen Rendite erwirtschaften, um eben unseren Vermögensaufbau anzukurbeln, aber wir wollen eben auch mit unseren Investments uns wohlfühlen können und auch immer einen Blick eben auf das Risiko haben. Und das ist eben dann auch der Kern ja der Anlagestrategie, wirklich für sich da jetzt entsprechend des eigenen individuellen Risikoprofils da seine Investments so zu organisieren, dass das zu einem selbst passt, aber man nie das Gefühl hat irgendwo, ich riskiere jetzt hier meine Ersparnisse eben, weil ich mit einem zu großen Risiko auch am Markt investiert bin. Ne?
Ja, genau, das sollte man immer bedenken und im Hinterkopf haben. Das schnelle Geld gibt es an der Börse nicht.
Ja.
Das sollte man immer, im Augenblick haben, okay, welche Bedürfnisse oder was möchte ich erreichen mit meinem Geld, weil mit dem Geld, was ich da investiere, für das habe ich ja hart gearbeitet.
Ja, ja. Wie ist da jetzt so dein Gefühl zu deinen Investments, auch seitdem sich jetzt deine Anlagestrategie weiterentwickelt hat?
Ich muss ehrlich dazu sagen, seitdem ist es sehr, sehr gut. Die Anlagestrategie, ich tue circa im Monat 300 Euro in die ETFs investieren. Das heißt, es hat sich eigentlich, das waren vorher die Fonds, das hat sich eigentlich nur verschoben und zusätzlich könnten im Monat bis zu 500 in Aktien investiert werden, zusätzlich noch dazu. Die man auch bedenken muss in volatilen Zeiten jetzt mit Ukraine-Krieg und das ist ja eigentlich meine zweite Krise schon, die Ukraine-Krise dazu, wo es jetzt dann auch nochmal diesen Jahr minus 10% insgesamt war im Depot. Das muss man einfach aushalten, einmal so richtig buy and hold machen und nicht viel um und um tun, weil sonst verliert man wirklich Geld.
Ja, Krisen gehören einfach an der Börse dazu. Das sage ich all meinen Coaching-Teilnehmern, all meinen Kundinnen, dass mit Sicherheit da auch wir einen Crash erleben werden. aber eben dieses Buy and Hold, wie du es ansprichst, langfristig investieren statt kurzfristig spekulieren, dass das dann eben auch entsprechend so eine Sicherheitskomponente beim Investieren mit reinbringt und dafür sorgt, dass wir jetzt eben ja nicht durch panische Verkäufe große Verluste dann eben auch generieren.
Genau, und es sollte immer auch, meine Überlegung war, nur das Geld investiert werden, das man nicht in 10 Jahren braucht.
Ja.
Dadurch, dass ich einen relativ sicheren Job habe, habe ich ein höheres Risiko in Kauf genommen. Dadurch, dass ich weniger Ersparnisse zur Seite gelegt habe, dass ich halt mein Ziel schneller erreiche.
Ja. Also damit hast du nochmal einen ganz wichtigen Hinweis auch gerade gegeben für alle, die ja also für sich jetzt gerade überlegen, ist es der richtige Zeitpunkt, jetzt mit dem Investieren anzufangen? Soll ich es wagen, dass man wirklich auch nur mit dem Geld anfängt zu investieren, das Geld für sich arbeiten lässt, auf das man eben auch für eine längere Zeit eben verzichten kann, das nicht für den nächsten Urlaub eingeplant ist oder für den Hauskauf, der im nächsten Jahr ansteht, sondern wirklich eben sich klar ist, wenn man an der Börse investiert und das eben wirklich unter dem Aspekt, dass ich langfristig hier auch Vermögen aufbauen will, dann soll das Geld eben auch nicht kurzfristig zur Verfügung stehen müssen. Dafür gibt es dann ja auch den Notgroschen für solche Dinge oder andere Spartöpfe eben für die kurzfristigeren Ziele.
Genau, und was auch in Krisenzeiten immer hilft, wenn man jetzt in Einzelaktien investiert ist, wenn das sehr gute Unternehmen sind, die qualitativ und an Cashflow regenerieren, dann macht es nichts, wenn man da minus 20 einmal drinnen ist, weil man da ständig eine Dividende bekommt. Das heißt, das Unternehmen zahlt seinen Aktionären einen Geldbetrag aus und der wird halt versteuert, aber das fließt laufend.
Ja.
Und das ist eigentlich psychologisch ganz wichtig, weil da weiß ich, okay, da kommt Geld herein, auch wenn ich im Minus bin. Das ist unabhängig von dem.
Genau, richtig. Bei den Unternehmen, die dann auch Dividendenzahlungen leisten, das ist nochmal so ein Tipp auch für, wenn ich jetzt tatsächlich meine Wertpapiere auswähle, worauf achte ich da? Und wenn mir das eben wichtig ist, dass ich da auch ja, im Gewinne erwarten kann, ich sag mal unterjährig, bevor ich dann auch meine Wertpapiere verkaufe, dann kann ich dann natürlich auch dividendenstarke Unternehmen auswählen, um genau diesen psychologisch positiven Effekt dann auch zu haben, dass mir mein Investment was bringt. Denn Investment ist ja dann ein Investment, wenn es mir eben Geld in meine Tasche reinspielt und das verfolgen wir ja eben genau damit, ne?
Genau, es sollte nicht so sein, dass ich okay dann sage, okay, ich muss es verkaufen, weil ich minus 30-40% drinnen bin. Oder ich habe mal überlegt, okay, wann gehe ich wieder hinein mit dem Geld, das ich vorbereitet habe für das Unternehmen. Und so eine Faustregel hat man ich auch einmal gesagt, ein Unternehmen darf maximal 10% des Depotwertes ausmachen. Es darf nicht übergewichtet sein. Im Depot, nicht, dass ich von einem Unternehmen dann abhängig bin. Das ist Rebalancing.
Ja. Was würdest du nochmal so sagen, waren jetzt so in deiner Investorenzeit in den letzten Jahren so die wichtigsten Learnings und auch, was hast du nochmal so aus dem Finanzcoaching für dich mitgenommen im Blick eben auf deine Anlagestrategie und eben auch dieses gute Gefühl, das du mit dem Investieren verbindest?
Naja, was ich gelernt habe am Anfang, war das eher holprig bis, naja, geht das gut, ist das eher gutes Unternehmen, man schaut sich das Unternehmen an, ja, kann man schon mal kaufen, halt mit hohen Gebühren, das war halt die ersten 1-2 Jahre ein bisschen zach, so ein bisschen, würde ich sagen, auf Österreichisch. Und mit der Zeit ist man dann immer mehr draufgekommen, ja, es funktioniert. Es ist ein Marathon einfach, dieses Investieren. Und durch das Finanzcoaching mit dir nochmal ist einfach noch einmal eine Sicherheit ins Depot gekommen, ob man auf der richtigen Spur ist. Weil es gibt beim Investieren kein richtig und kein falsch, weil jedes Unternehmen passt für einen mehr, für einen anderen weniger. Darum gibt es da keine richtige Strategie. Die Strategie ist nur halt, dass man es wirklich auf 10 Jahre und sich halt irgendwelche Randbemerkungen macht für so wirklich ein Einschlusskriterium für ein Unternehmen, wie hoch das sein darf und. Und es gibt mir schon eigentlich ein gutes Gefühl mit den ETFs als Basis, dass man dann auf diesen Basis mit den ETFs Einzelaktien draufsetzen kann. Man sieht es jetzt in der Ukraine-Krieg mit dieser Volatilität, wie gut eigentlich so ein Depot dann auch steigen kann, aber auch fallen kann.
Genau, also wie stabil eben so ein Depot auch in Krisenzeiten dann ist, ne? Und da hast du gerade, fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt gesagt, dass es so gesehen kein richtig und kein falsch gibt, weil es eben ganz individuell ist, wie ich jetzt hier eben meine Investments auch auswähle. Ich würde das so beschreiben, dass es eben nur ein zu risikoreich oder zu wenig Risikobereitschaft auch gibt, wenn man jetzt seine Anlageziele nicht klar kennt, für sich nicht klar definiert hat, wie lange kann ich eben das Geld für mich arbeiten lassen, wann brauche ich das und für mich auch noch nicht so richtig herausgefunden habe, wie viel Risiko kann ich denn vertragen? Und das ist eher so die Krux, um die es geht eben beim Investieren. Weil wenn ich das für mich rausgefunden habe, wie mein persönliches Investmentprofil, Risikoprofil eben gestrickt ist, kann ich dementsprechend dann eben auch meine Investments auswählen. Und das sorgt dann eben auch so für dieses gute und sichere Gefühl, das ich habe beim Investieren.
Ja, da würde man sogar in Costolani oder auch in Warren Buffett ein bisschen zitieren können: Kaufe nur ein Unternehmen, dessen Produkte du selbst kennst.
Und dessen Geschäftsmodell du verstehst.
Genau. Sobald dass ich das Geschäftsmodell im Hintergrund nicht verstehe, dann ist ein Unternehmen eigentlich nicht mehr zum Investieren. Und wenn wer sagt, okay, du kannst mit dem Unternehmen 100% in einer Woche machen, dann muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist auch noch so ein Punkt. Wie ich eher angesprochen habe, schon das schnelle Geld gibt es an der Börse nicht, sondern das ist wirklich ein Marathon. Und ein Ausspruch von Costolani ist, nimm eine Schlaftablette und lass die Aktien 20, 30 Jahre liegen.
Ja.
Und retrospektiv gibt es bei vielen Unternehmen, die man sich so anschaut, das hochqualitative Unternehmen sind, stimmt das. Die braucht man nur lange genug halten, 10 Jahre, und man steigt mit einer guten Rendite aus.
Das stimmt. Also die Haltedauer und die Langfristigkeit beim Investieren ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir davon ausgehen, dass sich die Weltwirtschaft eben weiterentwickeln wird, dass die Unternehmen eben auch entsprechend weiterhin erfolgreich am Markt sein werden, auch wenn es immer mal schwierige Unternehmensjahre gibt und eben auch Jahre gibt, wo das ein oder andere Unternehmen dann ja herausfordernde Marktzeiten nicht übersteht. Da kommen ja jetzt wieder Fonds, ETFs ins Spiel, weil ich eben nicht alles auf eine Karte gesetzt habe, wo ich das Risiko an der Stelle reduzieren kann. Grundsätzlich aber ist ja das Schöne an der Anlageklasse Aktien, wir werden eben als Aktionär an den Unternehmensgewinnen beteiligt, an eben der Entwicklung der Weltwirtschaft, wenn wir jetzt breit gestreut über Fonds und ETFs investieren. Und das wirkt sich dann eben auch positiv auf unseren eigenen Vermögensaufbau aus.
Genau, und eine Krise sollte man auch nutzen, so wie in der Ukraine-Krise oder in der Covid-Krise, da wird Vermögen geschaffen. Und auch wenn es einmal minus 40, 50 ist und man ist vom Unternehmen überzeugt, kann man ruhig nochmal hinein investieren und das vielleicht aufstocken, wenn es ein qualitativ hochwertiges Unternehmen ist und das eigentlich einen Cashflow produziert, so wie eine Coca-Cola oder im Basiskonsum-Element.
Ja.
Da findet man wirklich viele Sachen und auch Beispiele dafür.
Das heißt, immer im Sale kaufen, wo viele Anleger kalte Füße bekommen, wenn die Kurse runtergehen. Das sind die besten Einstiegszeitpunkte. Das ist wie, wenn man eben im Sommer Sale, im Summer Sale dann nochmal zuschlägt und 3 T-Shirts für den Preis von einem kauft.
Genau.
So genau kann man sich an der Börse das auch vorstellen.
Ja, aber so ist es. Es ist eigentlich so, wird Vermögen geschaffen. So kann ich aus meinem geringen Vermögen, das ich habe, kann ich mal finanzielle Freiheit machen für das, dass ich bin, oder vorsorgen für meine Pension.
Ja.
Wenn man es jetzt als Pensionsvorsorge sieht. Weil auf die staatliche Pension werden wir uns sicher nicht verlassen können in Zukunft.
So sieht's aus. Insofern danke ich dir, dass du uns heute mal einen Blick in deine Strategie, in deine Learnings an der Börse gegeben hast. Und wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Ich habe am Ende aber immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und die würde ich dir natürlich auch gern stellen, dass du einmal den Satz vervollständigen darfst, wenn du bereit bist.
Okay.
Geld ist für dich was?
Geld ist für mich Freizeit, Zeit in Waren umzutauschen.
Reich sein bedeutet für dich?
Reich sein bedeutet für mich finanziell frei sein.
Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich ganz normal weiterarbeiten.
Sehr schön. Du hast also deine Berufung gefunden in dem Beruf, den du ausübst, und dein Geld arbeitet zusätzlich für dich, für deine Vorsorge, dass du dann auch finanziell abgesichert bist in allen Lebenslagen.
Ja, genau. So soll es ja auch sein. Für das macht man es ja. Und dass man einfach am Wohlstand teilhaben kann.
Ich danke dir, lieber Max, dass du heute hier im Sparhelden-Podcast zu Gast warst. Herzlichen Dank. Und an alle Zuhörerinnen, die vielleicht auch schon erste Erfahrungen an der Börse gesammelt haben oder kurz davor stehen, loslegen wollen, damit das Geld anfängt zu arbeiten, sich aber noch unsicher fühlen. Ich hatte es zu Anfang schon gesagt, im Herbst startet wieder die Financial Empowerment und Investment Masterclass. Dort gehen wir auch auf das Thema erste Schritte beim Investieren, aber vor allen Dingen auch auf das Thema Risiko beim Investieren ein, wie man sich hier sein Investmentsystem so aufbauen kann, dass das dann auch zu einem selbst und zur eigenen Risikobereitschaft passt, damit wir beim Investieren auch ein gutes Gefühl haben. Und wenn du dabei sein willst, dann trag dich auf jeden Fall auf die Warteliste ein. Ich freue mich, wenn du auch zur Investorin wirst, und freue mich, wenn du dann auch wieder in die nächste Podcast-Folge reinhörst.